Toyota hat eines der besten Händlernetzwerke in den USA. Und die Händler haben einfach mal ein Inventory, also die haben Fahrzeuge auf dem Hof stehen, die gar nicht importiert werden müssen.
Das ist aufgrund der Zölle und der X wird gebaut in den USA. Das heißt, der wäre nominal nicht betroffen oder deutlich weniger betroffen als eine 3er BMW, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Und der müsste importiert werden, dann wäre aber auf einmal der 3er teurer als der X. Und wenn du das mal mit einrechnen würdest, gibt es kein Trade-Imbalance mehr. Dann gibt es das, was Trump sagt, ist nicht mehr vorhanden.
Ja,
Im Gegenteil, klar.
Wenn du die Wahl hast zwischen fahrerlosem oder Fahrerfahrzeug, wirst du immer das Fahrerlose nehmen.
Wunderschönen guten Morgen, Herr Stumpe. Hier ist Mobility Mavericks, die Nummer 1. Wie geht's Ihnen heute?
Ja, wunderbar. Ich hoffe, dir auch. Und auch einen schönen guten Tag und guten Abend und gute Nacht, weil ich habe gesehen, dass wir weltweit gehört werden mittlerweile.
Ja. Erzähl mal, was das war. Also, sind das einfach nur Leute, die komische VPNs benutzen, damit man ihr Browsing-Verhalten auf zwielichtigen Webseiten nicht nachvollziehen kann? Oder ist das, meinst du, ehrliche Nutzer?
Nö, es gibt ja diese Podigy-App, die wir nutzen, um zu schauen, ob das, was wir machen, auch ankommt, also mit Analytics und so weiter. Und da haben wir doch tatsächlich, habe ich heute gesehen, 16 Hörer zum Beispiel in den USA. Und bin dann ein bisschen tiefer in die Daten auch eingetaucht und natürlich kann ich nicht verifizieren, ob das über VPN läuft oder nicht. Hab aber mal so 2, 3 Leute angefragt, die in den USA wohnen und die haben in der Tat bestätigt, dass sie das hören. Und,
no way!
Und sie fanden besonders gut, das bin ich auch ein bisschen stolz drauf, unseren Raketen- und Investment-Folge.
Habe ich auch Feedback bekommen.
Also die scheint echt gut angekommen zu sein. Sogar meine Frau hat gesagt, ich habe die Folge zu Ende gehört beim Laufen. Ja,
also, geil!
Ja.
Wow, also erstmal sehr gut. Das ist, glaube ich, dann sieht sie auch mal, was du machst tagsüber. Ne? Nicht, dass du immer nur mit einem Sportwagen durch Osnabrück fährst und irgendwie
zum Sportfahrrad. Also
wirklich arbeitest. Sportfahrrad, genau. Mit einem 20 PS Lastenrad.
Du, ich habe dir das Foto aus Holland geschickt mit dem Kleinen vorne
das stimmt,
vorgebunden.
Das stimmt. Das war sehr süß. Ich habe auch gutes Feedback zu dieser Raketenfolge bekommen. Drohnen auch so ein bisschen. Also irgendwie, was ich total gut finde, weil ich ja immer, also ich habe ja gesagt, für mich persönlich mache ich den Podcast, weil ich was über Mobilität selber lernen muss und will und ganz oft in die Themen erstmal einsteige, wenn wir sowas besprechen und du bist oft schon ein bisschen tiefer drin. Und ich finde trotzdem, wenn man es nachher hört, dass es schon so ein Rundumschlag oft ist. Der ist, glaube ich, von der Qualität gut, es ist unterhaltsam, aber ich finde immer, lernen da Leute wirklich was dabei? Und da bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich dann das Gefühl habe, es ist vielleicht doch ein bisschen zu oberflächlich, aber das Feedback war echt, also auch von Leuten, die sich dafür interessieren oder wo ich sage, die auch irgendwie die Hirn haben und da aktiv mithören, fanden das wirklich gut und meinten, ey, da lerne ich was, sind echt 5 Sachen dabei gewesen, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Mhm. Und das freut mich ehrlich gesagt ziemlich, weil das ja dann doch bedeutet, dass da so eine gewisse Qualität dahinter ist oder dass man was vermittelt und nicht nur wie jetzt irgendwie so ab und zu mal lustig über unsere Kinder reden, sondern auch tatsächlich inhaltlich was liefern. Das finde ich cool.
Wir sind beide allerdings auch sehr bescheiden und ich glaube, wenn man sich in gewissen Bereichen gut auskennt, dann fühlt sich das zu einfach an, darüber zu reden. Ja? Und dann sucht man doch irgendwie so ein bisschen die Herausforderung vielleicht in der Tiefe, aber vielleicht braucht es die manchmal auch gar nicht. Ja?
Na, das stimmt. Und das Feedback, was ich bekommen habe, ist, also ich glaube, dass was wir darüber erzählen und inhaltlich wiedergeben, total gut ist. Wenn wir anfangen, zu viel über Zahlen zu reden, und das sind alles keine Leute, die Angst vor Zahlen haben, aber die sagen so, pass auf, du verlierst dich dann ein bisschen. Wenn du das nicht vor dir siehst, müsstest du sozusagen die Aussagen deutlich reduzieren auf, ey, die Marge ist X und nicht versuchen, sozusagen eine Menge Sachen bereitzutreten. Also auch da nochmal, vielleicht ist das so ein Feedback, dass man bei der Story bleibt und dann die Fakten können die Leute im Zweifelsfall ja auch selber nochmal nachlesen. Es geht gar nicht darum, dass wir alle Gross-Margins von allen OEMs dieser Welt auswendig kennen und, mhm, und sozusagen, wie sich das entwickelt, wenn da Zölle kommen oder sowas. Also fand ich gut. Also vielen Dank an alle, die das hören und uns Feedback geben. Und da kommt ein bisschen was rein. Das freut mich ehrlich gesagt sehr.
Weniger Wall Street Journal, mehr Bunte sozusagen.
Das ist natürlich jetzt total gemein. Ich glaube, man muss, also bei der Bunten, alte Regel, immer ganz von hinten anfangen, man will ja erst die Partybilder sehen. Ja.
Und da das ist auch ehrlich gesagt der Grund, warum ich mir manchmal zum Sonntagsfrühstück die Bild-Zeitung kaufe, weil ich lese dann wirklich die letzte Seite und dann, oder ein bisschen Sport.
Da winkt dann meistens zwei Leute runter, einmal Christian Lindner und Verena Pauster. So, das sind ja eigentlich meine, die ich so zuerst sehe. Und dann hast du noch so ein paar andere, die standardmäßig gebucht sind bei der Bunten. Und ich find's super.
Herzlichen Glückwunsch übrigens an Christian zum Erstgeborenen. Das an dieser Stelle.
Oh.
Ja, er ist Papa geworden.
Alle happy, oh mein Gott, das ist ja ein Albtraum, das Leben ist vorbei jetzt und es fängt jetzt gerade an. Herzlichen Glückwunsch, toll, oh, tolle Sache. Genau, nee, also ich glaube, Bunte machen wir ja gar nicht, wir sind ja gar nicht so ein Hasch-Hasch deutsche Startups-Insider irgendwie, wo man sagt, so, man verrät jetzt irgendwelche Sachen, sondern ich glaube, wir sind doch eigentlich immer, wir bleiben doch am Thema.
Ja. Apropos Thema, du hast ein...
Apropos Thema, 125% auf alles außer Tiernahrung.
Du hast echt eine Top-Liste heute zusammengestellt, finde ich, von Themen. Ja, vielen Dank dafür, für die Vorbereitung.
Ich war halt auch wach. Ich war gestern wirklich, kann ich nur empfehlen, in Stuttgart, Messe, beste griechische Restaurant. Und wir waren, wer mich kennt, ich kann sehr viel essen. Ich habe so viel gegessen, dass ich um 2 Uhr nachts aufgewacht bin, weil ich einfach, mir ging es gut, aber ich konnte nicht mehr schlafen. Und dann habe ich mir überlegt, worüber wir heute reden. Und dann habe ich mir mal gedacht, mit den ganzen Zoll-Sachen, ohne da jetzt so, also zwei Sachen. Ich habe auf LinkedIn einen Zoll-Post rausgehauen, wo ich einfach mal, der stark vereinfacht war. Der hat sozusagen auch bei meinem, also der bei vielen Leuten Augenbrauen hochgezogen. Man sagt, so funktionieren Zölle ja gar nicht.
Habe ich gar
sozusagen
nicht gesehen. Also, der wurde mir gar nicht angezeigt. Wann hast du das
doch, gemacht? hast du kommentiert? Ja? Oder war das der Bot? Nein, wo ich einfach gesagt habe, pass auf, wenn du jetzt mal pauschal 25% auf die Modelle draufschlägst von diversen Marken, Volkswagen, BMW und so weiter, und dann dir mal anguckst, was sozusagen der Rohertrag pro Auto ist.
Ach, die, der ist diese ja nicht Tabelle so viel. War das da, die,
ja, ja, genau, der ist ja nicht so viel. Der ist so zwischen, sag mal, 1.500 bis, na gut, bei Ferrari sind es dann schon auch eher 130.000, aber der ist halt nicht besonders hoch. Der ist meistens im mittel- bis hoch vierstelligen Bereich, also 5.000 bis 10.000 Euro maximal pro Auto. Wenn du natürlich ein Auto durchschnittlich 50.000 Euro kostet, du 25% drauf machst, you get it, ja, dann bist du eben negativ auf Unit-Economic-Basis. Da wurde ich gescholten für, aber es hat viele Leute interessiert. Und deswegen haben wir heute mal reingeguckt und wir gehen nicht darauf ein, was welcher Zoll heute aktuell zählt. Das habe ich die Übersicht verloren, ehrlicherweise. Ich weiß, 1. Mai ist nochmal so eine Zäsur, da wartet jeder drauf, weil wir so ein bisschen, wurden manche Zölle ausgesetzt. Aber wie haben die Autohersteller eigentlich darauf reagiert? Denn eine Sache ist klar, es trifft die Welt unterschiedlich hart, was die Trump-Administration auf diese Zölle draufgesetzt hat. A, weil eben Produktionen, je nachdem, schon relativ viel in den USA geschehen. Siehe BMW, hast du letztes Mal gesagt. BMW produziert nominal mehr Stück BMW in den USA selber und als sie dort verkaufen. Jetzt ist das nicht 1:1. Also die exportieren das dann zurück nach Europa zum Beispiel. Also die X-Series zum Beispiel wird da produziert. Versus ein Porsche, die 0% in den USA produzieren und deswegen mit 100%, also 100% der Zölle, die dort treffen. Und da haben wir einfach mal drauf geguckt, wie die OEMs darauf reagieren, weil das ganz interessant war. Habe einfach mal durchgegoogelt. Also fangen wir mal oben an. Toyota, größter Autohersteller. Ne? Was stellen die her im Jahr? 10 Millionen Autos ungefähr. 11? Ja, 10,5? Sowas?
Also bei 12 sind die fast mittlerweile.
Bei 12? Ja, ja. Dann, ne? Und davon 10% verkaufen sie in den USA. Also 2,3 Millionen Fahrzeuge. Ein Monster natürlich an Produktion und Supply Chain. Haben einfach mal eiskalt gesagt, sie machen erstmal jetzt gar nichts. Verlagern weder Produktion, noch fassen sie die Preise an. Und das ist schon relativ interessant. Jetzt muss man dazu wissen, die haben natürlich ein paar Topseller, die sie eh schon in den USA produzieren. Camry, den Highlander, also diesen großen, der so ein bisschen aussieht wie der Escalade Prius. Und so weiter. Mhm. Den Prius. Ah, ist der Prius? Ja, kann ich mal gucken. Auf jeden Fall, die haben schon Sachen, die in den USA produziert werden. Jetzt kommt aber natürlich hinzu, dass du auf die Teile, die dann Vorprodukte, vor allen Dingen in Mexiko im Fall von Toyota, auch in Österreich, dass darauf eben auch Zölle erhoben werden und deswegen das nicht so ist, dass wenn du den Camry in den USA baust, da gar keine Zölle drauf kommen, sondern da ist immer noch auf gewisse Teile wirst du was kriegen. Aber die sitzen es sozusagen aus. Das ist die Strategie von Toyota.
Ja, was aber auch zukommt ist, Toyota hat eines der besten Händlernetzwerke in den USA. Und die Händler haben einfach mal ein Inventory, also die haben Fahrzeuge auf dem Hof stehen, die gar nicht importiert werden müssen. Und dadurch, dass die Weltwirtschaft gerade ein bisschen gestottert hat, wurden auch relativ weniger Fahrzeuge gekauft als im Vorjahr, also month over month oder year over year. Und dadurch sind diese Zölle, die Trump da erhoben hat, für Toyota einfach noch gar nicht relevant aktuell.
Genau, also sozusagen, das kannst du aussitzen, 3-6 Monate. Ich wollte am Ende drauf kommen, sozusagen, welche Geschäftsmodelle gerade gut...
Spannungsbogen kaputt gehauen hier.
Nee, null. Ich wollte am Ende sagen, weißt du, welches Geschäftsmodell richtig, richtig geil ist? Es gibt natürlich in den Häfen sogenannte Zollläger, beziehungsweise irgendwelche Parkplätze, wo du deine Sachen drauf parken kannst. Und so ein BMW und ein Mercedes und wie sie alle auch ein Toyota, hauen halt in diesen, also teilweise Freihäfen, also noch nicht verzollt. Teilweise aber auch einfach, weil es die lassen, liefern, also die Händler haben es noch nicht gekauft sozusagen, ja, die lassen es im Hafen stehen, auch wenn es, da muss man gucken, wie es mit dem Importzoll dort funktioniert, auf jeden Fall Parkplätze um Häfen rum, damit machst du gerade das goldene Geschäft, weil die natürlich volllaufen ohne Ende und das ist natürlich ein Hafen, der lebt davon, dass der atmen und sich bewegen kann, das wird ein Riesenproblem, also da werden wir in den nächsten Wochen noch mal hören, aber es gibt ein paar Leute, die freie Flächen haben, die analog zu irgendwie am Flughafenparkplatz, so ein Mac-Parking-Business aufbauen und richtig Kohle verdienen. Mhm. Das ist wirklich, ich liebe das, weil ich denke mir so, es gibt halt irgendwann immer einen Gewinner. Genau, also Inventory ist riesig, ne? Bei BMW ist es riesig, bei Mercedes ist es riesig. Jeder hat das antizipiert. Ich glaube, das hat man in der letzten Folge auch mal gesagt, dass da eigentlich auf 3-Monats-Sicht oder sowas oder 5-Monats-Sicht nichts passiert. Aber das ist natürlich ein endliches Spiel. Also das kannst du natürlich genau so lange nur aushalten und dann irgendwann beißt sich. Also
sag mal jetzt im Ernst, also weil ich habe wirklich den Faden verloren. Sind jetzt aktuell Zölle aktiv? Nein, gegen Europa
meiner Ansicht
nicht.
Nach, die 25% Autozölle sind aktiv, meiner Ansicht nach. Also 27,5. Es waren schon 2,5% Zölle
was,
immer drauf.
Was wurde denn dann jetzt von Trump für 3 Monate ausgesetzt für 90 Tage?
Wurde das nicht für gewisse Länder ausgesetzt?
Ja, für Europa wurde, ich glaube, 90 Tage alles ausgesetzt, bis auf Zölle, auf Stahl, also diese ganzen Industrierohstoffe.
Warte mal. So, guck mal hier. Wir sind nämlich... boah, da muss ich mal... Okay. Ja, das stimmt. Das war... das ist... Scheiße, das ist einfach contradicting. Also... Nee, ich kann es dir nicht sagen. Ja. Können wir einfach, ich kann es dir nicht sagen. Also ich hatte heute Morgen noch mal gelesen, aber also auch da, ne, Google Research. Und da hatte ich den Eindruck, dass diese 25% auf die Autos selber, die Autoteile wurden noch ausgenommen. Die hat er nicht besteuert, weil er sagt, Zulieferer sollen die Chance haben, gerade eben Mexiko und Kanada geht es da, dass sie in die USA verlagern. Die 25% selber hat er meiner Ansicht nach gelassen. Jetzt lese ich aber da, nee, er hat das rausgenommen und auf die 10% runtergesetzt für alles, außer Tiernahrung. Entschuldigung, ich wusste, wird's nochmal machen. Aber long story short, da war die Vorbereitung nicht gut genug. Aber wie gesagt, nach dem Motto, ob der das jetzt mal aussetzt für 4 Wochen oder nicht, letztlich diese Supply Chains und die Reaktion, die er hervorrufen will, die sind ja mittel- und langfristig. Deswegen ist das, was wir sagen, trotzdem wahr. Zeigt aber auch, dass ein Toyota darauf hofft, dass das irgendwie weitergeht. Honda, zweitgrößter oder zumindest in Top 5 da oben, macht auch nichts. Nachdem aber jetzt die letzten 2-3 Tage eigentlich ist so als Trump-Triumph gefeiert wurde, die haben ein riesiges Werk in Ontario, also tausende Leute, die da für Honda produzieren und haben gesagt, sie verlagern dieses Werk komplett in die USA. Und das wurde heute Nacht erst wieder, also gab es einen Spokesperson von Honda, der gesagt hat, das machen wir nicht. Wir wollen gucken, dass wir Fixkosten in Summe runterbringen, wie Toyota auch, und dass wir damit sozusagen gewisse Kostenerhöhungen sozusagen kompensieren können. Also die halten auch noch relativ die Füße still und sagen aber ganz vehement, nee, wir passen unsere Supply Chain nicht an, wir produzieren weiter in Kanada.
Ja, aber Honda und auch Nissan, also Toyota auch, also alle japanische Hersteller, die haben eh extrem viel Gegenwind gerade gehabt, auch aufgrund der chinesischen Hersteller. Ja. Und vor 3 Monaten gab es zumindest den Versuch, Honda und Nissan auch zu mergen, also zusammenzuschließen. Das wurde jetzt ja abgebrochen, das wird nicht passieren. Aber
nur wegen persönlichen Animositäten, weil, also ich meine, der Markt hat doch das eigentlich positiv aufgefasst.
Was denn für,
also ja, haben die sich nicht gestritten sozusagen? Haben sich die zwei CEOs nicht gestritten? War das nicht so ein bisschen, es hat gemenschelt, habe ich so aus den Berichten rausgelesen.
Ja, es hat gemenschelt, aber auch inhaltlich gab es halt keine klare Linie, welche Fahrzeuge jetzt weitergebaut werden sollen und wer sich auf was konzentriert.
Naja, das Problem war sozusagen, es wurde Merger genannt, aber klar war, dass eigentlich Honda Nissan übernehmen will, richtig? Genau so.
Ja, Honda ist ja nicht nur Automotive, ne? Also die haben ja Aerospace, die haben Luftfahrt, die haben Züge. Honda ist riesig. Ich war da vor 5-6 Monaten mal vor Ort. Das ist echt so wie in so einem 70er-Jahre James-Bond-Film, wo die wirklich noch in so weißen, blauen oder gelben Overalls, je nach Funktion, mit einem Helm durch dieses Werk da durchlaufen, die Japaner. Das ist echt total interessant gewesen. Ja? Und ich meine, wer noch nicht in Japan war, starke Reiseempfehlung, das ist eine komplett andere Welt einfach. Ja? Das ist nur als Sidetrack.
Ich war noch nicht in Japan. Das ist der nächste. Also wir müssen nach Barcelona fahren. Ich habe eigentlich gehofft, wir fahren zum Dortmund-Spiel. Aber dann das nächste Reisetrip ist ja nach Japan von uns beiden. Für dich ja auch bald Shanghai, habe ich mir sagen lassen.
Genau.
Ja, das klingt gut, aber da müssen wir aufnehmen. Zusammen mit dem Alexei haben wir gesagt, ne?
Ja, machen wir.
Ja, das weiß er noch nicht. Vielleicht hört er die Folge und dann weiß er es jetzt. So, also Honda macht nichts. So, was machen die Deutschen? VW.
VW macht auch nichts.
Sammelt sich, genau. Ja, haben gesagt, so, sie müssen Effekt nochmal genau nachrechnen. Haben aber auch schon angekündigt, es gibt eine Import-Fee. Erstmal, kurzfristig. Also sagen halt, hey, pass auf, am Ende gibt es dann einen Sticker und dann gibt es eine 10% Import-Fee, wenn ich das richtig sehe.
Was machen wir
drauf? Also das Auto teurer.
Auto 10% teurer in den USA, oder was?
In den USA.
Mhm.
BMW macht eigentlich, also und haben, Verzeihung, und VW hat natürlich das Gleiche, also sozusagen das Stock ist noch genug da für die nächsten Monate, haben dann aber diese ganzen Züge aus Mexiko und die Imports über die Häfen gestoppt. Ne, haben gesagt, pass auf, das, was wir da in den Häfen liegen haben, lassen wir liegen, ansonsten wird da nichts mehr importiert jetzt erstmal, weil wir abwarten müssen.
Ja, aber faktisch sind das ja nur für die teuren Marken, also Porsche und Audi. Die VW-Marke selber ist davon wahrscheinlich kaum oder gar nicht beeinflusst, oder?
Meinst du? Also
ja, haben wir gesagt, Porsche, Audi wird nicht in den USA produziert.
Ja, also ja, klar, ja, aber auch ein VW verkauft 500.000 Fahrzeuge, wenn ich das richtig sehe. Also VW-Marke selber, Volkswagen, ja. In den USA.
Ja.
Und die letzte Zahl, also und 85% der in den USA, ja okay, das ist natürlich, ich kenne die Statistik nicht, ich glaube, es war Volkswagen Group. Also 85% der Fahrzeuge, die Volkswagen in den USA verkauft, werden sozusagen importiert.
Mhm.
Ne, versus BMW, glaube ich, waren es nur 40 oder, ja, so, ja. Oder so. Also dann ist es schon, also
die Exposure von VW, Dingen, ne?
VW, genau, die Exposure von VW ist schon tatsächlich relativ groß. Aber das ist natürlich rational, da zu sagen, wir haben genug Stock, wir werden also weiter verkaufen können. Wir kündigen mal grob an, dass wir vielleicht 10% die Preise hochnehmen müssen auf einige Sachen. Ich habe jetzt VW als Marke mal genommen. Ne? Also Porsche etc. hat sich da, glaube ich, noch nicht direkt positioniert. Also ich habe kein Statement gelesen. Die hängen sich jetzt gerade noch an die Unternehmenskommunikation ran. Also da wird abgewartet und geguckt, wo am Ende der Hase hinläuft. Wahrscheinlich das einzig Richtige in der Situation. Wenn es so unwägbar ist, was willst du da jetzt? Also du kannst die Supply Chain nicht von heute auf morgen umbauen und einfach sagen, du machst die Preise per se höher. Das willst du auch nicht im Markt haben, weil die Headline geht aus den Köpfen nicht mehr raus bei den Leuten. Du willst ja erstmal gucken. Ja. Du musst ja eine stetige Kommunikation haben und nicht einmal so, einmal so. Spoiler, auch als Präsident sollte man das nicht so machen.
Ja, wobei ich glaube, also mein Bauchgefühl sagt mir, dass VW jetzt wieder in gutes Momentum kommt. Heute Morgen habe ich zufällig gelesen, Oliver Blume hat sich geäußert zu der Restrukturierung, die innerhalb der VW-Gruppe stattfindet. Und gesagt, wir haben jetzt so 2,5 Jahre vor allen Dingen Forensik gemacht, also Research, und haben uns angeschaut, was alles nicht funktioniert. Dabei sind viele Sachen aufgetaucht und sie haben sich jetzt 6 Bereiche angeschaut, die sie grundlegend ändern wollen. Er hat noch nicht verraten, was, aber dass wird wohl in den nächsten ein, zwei Wochen wird es announced und das kann auch Teil dieser ganzen globalen Produktionsstrategie dann natürlich werden.
Ja, also mega gut. Also freu mich drauf. Genau, nochmal Disclosure. Ich bin ja bei InCharge Capital und da ist einer der Hauptgeldgeber die Porsche SE, die wiederum Mehrheitseigner sind bei Volkswagen und auch Porsche selber direkt beteiligt. Also nur, dass das jeder einmal gehört hat. Sicherlich nicht einfach, aber ich, wie gesagt, habe beim letzten Mal schon gesagt, und das ist unabhängig davon, für wen ich arbeite, dass ich das von der Kommunikation und von der strategischen Ausrichtung zumindest mal rein logisch gut finde. Und auch die einzigen Optionen, die sich irgendwie bieten, die er bis jetzt da genannt hat, also damals haben wir darüber geredet, dass sie mehr Kooperationen machen, ne? Diese Rivian-Sache, aber auch mit X-Bang. Ja. X-Bang und so weiter.
X-Bang hört sich eher wie eine Firma von Elon Musk an, weißt du?
Ja, X-Bang ist einfach, ich muss halt immer an Comics denken. Ich muss an so ein Call-Out denken von Comics mit so einer Blitzblase. Genau, gehen wir weiter durch. BMW, die Kameraden, was machen die? Sekunde, ich habe es hier irgendwo aufgeschrieben.
Ja, die sind ja, also die bauen ja die großen Fahrzeuge, die X5 aufwärts in den USA und bringen die nach Europa. Das heißt, auf die fallen halt Zölle an in Europa. Das werden wir hier wahrscheinlich irgendwie merken, was ganz interessant ist. Umgekehrt, die kleineren Fahrzeuge werden in Mexiko, es gibt ein Werk in Austin von BMW. BMW hat sich so gut aufgestellt, global, vor allen Dingen in Bezug auf die westliche Orientierung Richtung USA. Die werden ein bisschen was merken, aber große Probleme sehe ich da nicht.
Genau, was ich gelesen habe, was ich ganz interessant fand, habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht, aber natürlich hat so eine Automarke mit vielen Modellen, so eine Marken- oder Modellarchitektur, tada, ja, eine S-Klasse kostet mehr als eine E-Klasse oder ein 5er BMW kostet, oder der X3, ich glaube das Beispiel, was genannt wurde, war der X3, die X-Series kostet immer mehr als der normale 3er. Jetzt hast du aber genau die Mechanik, die du gerade erklärt hast. Sozusagen, jetzt kann es sein, dass aufgrund der Zölle, und der X wird gebaut in den USA, das heißt, der wäre nominal nicht betroffen oder deutlich weniger betroffen als eine 3er BMW, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Und der müsste importiert werden, dann wäre aber auf einmal der 3er teurer als der X. Also macht jetzt BMW trotzdem den X teurer, um die Modellarchitektur richtig zu lassen im Pricing, was ja jetzt wirklich nicht irrelevant ist für so eine Premium-Marke. Oder sagen die, nee, mega geil, kriegen wir sozusagen den Absatz hochgedreht von den X3en. Das fand ich einen mega interessanten Aspekt, der auch total intuitiv ist. Und den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, sozusagen, weil das im Falle BMW eigentlich invers ist zu allen anderen Marken.
Das ist eine voll gute Frage. Also intuitiv würde ich jetzt, ich weiß die Antwort nicht. Intuitiv würde ich aber sagen, als ich noch Teil der PSA bzw. Stellantis-Gruppe war, da war eines der Hauptziele, das damals ausgerufen war, die Elektrifizierung der Flotte. Und wenn ich einfach um CO2-Tariff zu vermeiden. Und wenn ich jetzt BMW wäre und in die USA oder in den USA Elektrofahrzeuge produzieren würde, dann würde ich die Preise niedrig lassen. Künstlich von mir aus auch niedrig lassen, um eben halt den Absatz von Elektrofahrzeugen zu erhöhen. Das wäre für mich die Herangehensweise.
Das klingt, also,
ich würde jetzt nicht künstlich, versuchen, den Dreier zu subventionieren oder den irgendwie eine größere Marge auf die Elektro-X-Fahrzeuge zu kriegen.
Sondern die Welle reiten für einen Umschwung, der kommt, wo du sagst, ne? Nach dem Motto, du wirst es nicht aufhalten, dann nutzt doch jetzt das Momentum. Und dreh die Volumen hoch, dass du letztlich an Skaleneffekten so profitierst. Mhm. Das ist klug. Ich glaube, wir werden es sehen. Also ich finde es spannend, aber das ist ein guter Gedanke, ehrlich gesagt. Genau, wir haben so ein paar Artikel zusammengetragen und verlinkt. Einfach für mich die beste Reaktion, zwei der besten Reaktionen. Ich muss es nochmal nachgucken. Bentley, heute Morgen gesagt, mega geil, für uns ist das super, wir hauen einfach komplett die Preise oben drauf, denn unsere Kundschaft, dann können noch weniger unsere Autos kaufen und wir werden noch exklusiver, das ist sozusagen ein Brand-Push für uns. Mhm. Das sind jetzt meine Worte, aber letztlich, so wurde es gesagt, finde ich schon, also das passt zur Markenidentität.
Ja.
So, und jetzt, ich paraphrasiere das, wir haben es natürlich nicht genau geschrieben, Ferrari, aber auch in der Markenidentität, hat gesagt, es ist so ein geiles Auto, wir schlagen einfach 10% drauf jetzt. Und damit ist aber auch die Sache gut. Und dann hören wir jetzt auch mit den ganzen Diskussionen und wir freuen, dass die Leute, dass es Ferrarissi da draußen gibt und so weiter. Also die Bentleys haben den poschen, adligen Fuchsjäger aus irgendwo zwischen London und Edinburgh gegeben und gesagt, mega geil, teurer, wenn ihr nichts zu essen habt, esst Kuchen. Die Ferrari haben gesagt, wir haben einfach das schönste Auto, dann zahlst du einfach 10% mehr und alles ist gut. Ich finde, dass du in der Unternehmenskommunikation die Essenz der Brand lesen kannst bei einem Tarifstreit. Grandios.
Und weißt du, was Ferrari noch dazu gemacht hat? Fand ich beeindruckend. Und zwar haben die gerade einen neuen Ferrari rausgebracht, den F80. Der kostet 3,5 Millionen neu. Und das Geile ist, du darfst den kaufen, du darfst den aber nicht mit nach Hause nehmen. Sondern der bleibt bei Ferrari und dann kannst du, das ist kein Scheiß jetzt, dann kannst du sagen, ich würde den gerne dann und dann mal auf einer Strecke fahren oder ich würde gerne dann und dann mal dort eine Runde damit drehen. Dann bringen die dir den in so einem LKW für 24 Stunden, laden den aus, passen auf den auf, du darfst da damit fahren zu den festgelegten Zeitfenstern, dann wird der wieder auf den LKW aufgeladen und fährt dann wieder zurück nach Italien. Und das Geile ist...
Das ist ein Witz, ne?
Nein, das ist kein Scheiß. Und wenn du einen Spoiler dazu haben willst, zu diesem Ferrari, so einen Carbon-Spoiler, der Spoiler alleine kostet einfach mal, der ist nicht serienmäßig dabei, warum auch, der kostet
man
einfach mal...
Bei 3,5 Millionen muss man darauf achten, auf den Bill of Materials, verstehe ich.
Kostet 200.000 Euro, nur der Spoiler.
Aber ist der denn handgearbeitet von so jemandem, der normalerweise so Mahagoni-Geigen baut oder sowas?
Ich weiß es nicht. Also das muss ja von so einem Geigenbauer wahrscheinlich dann gestreichelt werden und über Wochen liebkost. Ich kann's mir, also ist halt geil, wenn du halt Ferrari bist und Margen auf deine Fahrzeuge von 30% hast, was einfach mal fünf bis sechs Mal mehr als jeder andere Automobilhersteller, dann kannst du halt machen, was du willst. Und die Leute machen es halt mit.
Das ist einfach geil. Ehrlicherweise auch eine Aktie. Keine Empfehlung hier, kein Ratschlag, aber es ist natürlich eine Aktie, die...
unantastbar also, ist die.
Unantastbar. Ja. Also tatsächlich wirklich einfach sehr gut. Geil. Okay, also das war der Rundumschlag. Leute reagieren unterschiedlich auf die Tarife und nichts Genaues wissen wir immer noch nicht, weil es halt erratisch ist. Ich erspare uns jetzt mal den Exkurs zu den Anleihemärkten, wo die Staatsanleihen der USA, die Rendite so hochgegangen ist, also auf 4,5%. Und was das wird Trump massiv wehtun, denn das ist exakt das, was er eigentlich vermeiden wollte, denn sie haben ja so viele Schulden. Also es hat wirklich das Vertrauen in die US-Regierung, noch nicht in die Notenbank, aber in die US-Regierung, ist so massiv beschädigt. Also das hätte sich China, vor allen Dingen China, nicht besser wünschen können. Profiteur zurzeit so ein bisschen ist die EU. Also der Euro steht bei 1,14, glaube ich, 1,15, 1,14,5, also was massiv ist, ehrlicherweise. Wir kommen von 1,06, 1,07. Das sind erdrutschartige Veränderungen. Wir sehen digitale Produkte, Server und so weiter. Ich glaube schon, dass das hilft, europäische digitale Infrastruktur sozusagen zu stärken. Mhm. Ich hoffe, dass wir unsere Zähne auch zeigen und einfach mal sagen, 15% pauschale Steuern auf die Steuervermeider von Google, Meta und so weiter, weil das würde denen wirklich massiv wehtun und damit würden wir unsere Digitalwirtschaft wirklich ankurbeln können, weil eben dann auch mehr weil wettbewerbsfähiger werden würden und eigene Champions hier entwickeln könnten. Let's see. Aber an sich wird keiner gewinnen bei so einem Trade War. Ne? Auch das nochmal gesagt. Also es kann sein, dass wir jetzt Benefits haben, aber gewinnen tut am Ende eigentlich niemand. Das ist so die grundlegende Logik von diesem komparativen Vorteil oder Ricardo und so weiter, dass du eigentlich durch Handel mehr Wohlstand schaffst. Im Schnitt. Nicht für alle Wirtschaftsbeteiligten, muss man auch mal sagen. Ne? Wenn du so ein Stahlwerkarbeiter bist in Amerika, in Detroit, der hat nichts davon mitbekommen die letzten 20 Jahre. Das sollte man mal immer im Kopf behalten, wenn man über die Leute lästert, die Trump wählen.
Jetzt umso
aber
mehr,
jetzt, ja, klar.
Weil jetzt wird dem halt richtig tief in die Tasche gegriffen.
Richtig, genau. Und jetzt haben sie halt, jetzt kriegen sie halt Inflation oder
und
eine Rezession.
Preissteigerung halt, wie verrückt. Also wer mal in den USA war und sich dann Salat bestellt hat, der fährt das nächste Mal lieber in die Schweiz und bestellt denselben Salat und spart dabei. Ja, also das ist
also es bleibt massiv spannend. Also das ist echt
und ich finde auch
wilde Zeiten.
Persönlich muss ich sagen, ich finde es auch ein bisschen toll zu sehen, wie die Europäer näher zusammenrücken. Ja, also das gibt mir schon insgesamt ein gutes Gefühl, was da die Dynamik angeht. Und ich muss auch sagen, ich versuche auch bei solchen Sachen immer das Positive auch zu sehen. Und es fühlt sich so ein bisschen so an, als wenn diese ganze durch Trump angestoßene Trade-War-Geschichte dazu führt, dass fungiert als Katalysator, um Freihandelsabkommen mit anderen Ländern halt für die Europäische Union zu schaffen, was ich wiederum sehr gut finde. Ja, auch England rückt wieder näher an die EU ran, kann man sich nur wünschen, dass sie sich umentscheiden.
China sowieso.
Ja, China, dann Indien, also kriegt keiner mit, was gerade passiert, aber die ganzen Automobilhersteller orientieren sich jetzt gerade nach Indien, sowohl kapazitär als auch im Vertrieb. Diese ganzen Aufstiegsländer, diese sogenannten Schurkenstaaten, ja, diese BRICS-Länder, die sich da jetzt darf man ja nicht sagen, ja.
Hier darfst du alles sagen. Wir haben ja gesagt, also ja. Wenn wir bis zur Folge 100 schaffen, ohne dass einer sozusagen sozial geächtet wird von uns beiden, haben wir es falsch gemacht.
Aber auch Brasilien, jetzt Russland nicht, Indien, China, Südafrika, da passiert gerade so viel, da wird die ganzen Kapitalmittel, die weltweit zur Verfügung stehen, auch dadurch, dass die Börsen insgesamt so abgerauscht sind, ist unheimlich viel Liquidität in dem Markt. Und diese Liquidität wird jetzt gerade neu allokiert, was zu Dynamiken führt, die einfach wirklich spannend sind. Und auch diese Steuerpakete und Investitionsstrategie der vermeintlich neuen Bundesregierung wird dadurch
Der rot-grünen Bundesregierung, die wir jetzt haben?
Genau, wird dadurch erst ermöglicht, genau. Ja.
Ich bin gespannt. Ja, also tada, ein äußerer Feind, und das sage ich jetzt sozusagen im übertragenen Sinne, ist jetzt nicht alles immer kriegerisch gemeint, aber ein äußerer Feind eint halt, hat dann eine einigende Wirkung. Das ist ja gut am Ende des Tages für die Europäische Union, die zu vielstimmig ist. Ich glaube es erst, wenn es wirklich tatsächlich passiert. Also ich finde, wir werden einfach einen deutlich besseren Kanzler bekommen, was Außenpolitik betrifft. Das glaube ich mir schon, das traue ich mich schon jetzt mal zu sagen. Ich glaube, dass er also den Schulterschluss mit Macron und Steymer sofort sucht, schon gesucht hat und suchen wird, dass das Verhältnis sich zu Polen und den baltischen Staaten massiv verbessern wird, aus meiner Sicht. Mit Italien hatten wir, glaube ich, keine größeren Probleme, aber da sollte man die Achse auch mal stärken, dass das uns allen hilft. Ich glaube, da ist der Katalysator schon auch vielleicht dann eher Russland. Ökonomisch bin ich mal gespannt, ob wir die Zähne zeigen gegenüber den, vor allen Dingen den Tech-Konzernen. Weil, und das ist ja der nächste Exkurs jetzt, Entschuldigung, aber da kann man mal, ich glaube, der Philipp Plöckner bei Doppelgänger wieder, aber auch ein paar andere haben schon ganz früh entdeckt, dass dieses Trade-Imbalance gar nicht gibt eigentlich. Die gibt es nur, weil Google und Meta diese Billionen von Euro, die sie da verdienen, steuerlich so verschachteln, dass sie in diesen Trade-Balances nicht auftauchen. Also ja, bei Gütern haben sie eine Imbalance, weil sie einfach mehr Autos importieren, die Amerikaner, als sie verkaufen. Aber bei Services, also Consulting, Banking und digitale Dienstleistungen, sind sie natürlich, also die größten Firmen auf dieser Welt sitzen alle in den USA und die profitabelsten. Mhm. Wieso sind sie dann, also, ne, sind ja kein Net-Importeur von diesen Dienstleistungen, sondern im Gegenteil, mit massivem Umfang. Nur da ist halt eine Unschärfe drin, und das sollte man. Das war mir nicht bewusst. Bis vor 4 Wochen habe ich das nicht bewusst. Okay. Und ich habe irgendwie auch so das Gefühl gehabt, dass kein anderer da so richtig nachgeguckt hat. Aber das ist so. Und wenn du das mal mit einrechnen würdest, gibt es kein Trade-Imbalance mehr. Dann gibt es das, was Trump sagt, ist nicht mehr vorhanden.
Ja,
Im Gegenteil, klar.
Aber sag mal, du jetzt als ja? Partner eines VC-Fonds.
Eines sehr erfolgreichen Venture-Capital-Fonds, wolltest du sagen, ja?
Genau, und etabliert und so weiter. Warum bauen wir in Europa nicht ein Google, ein WhatsApp, ein YouTube? Warum findet das einfach nicht statt? Warum hat es nicht funktioniert? Warum ist das eine Sache, die wir nicht hinkriegen? Ich verstehe es also bei bestem Willen nicht, weil alleine technisch eine Chat-App wie WhatsApp zu bauen, ist ja kein Hexenwerk.
Ja, aber ich glaube, das hat das Wagniskapital gefehlt. Und warum hat das Wagniskapital gefehlt? Weil es keine so großen Fonds gab, weil traditionell hier Rentenversicherungen und so weiter nicht in dem Maße in VC-Fonds investieren. Ja, aber
wenn ich jetzt, wann dann? Also wäre jetzt...
ich habe keine abschließende Antwort darauf, aber ne, warum gibt es da nicht mehr Geld rein? Weil eben auch nicht mehr Geld rausgekommen ist. Also uns fehlen auch die großen Exits. Wir sind einfach auch wir haben keinen Kapitalmarkt. Vielleicht in London so ein bisschen, aber in Frankfurt ganz sicher nicht, wo die Leute an die Börse gehen konnten. Wir haben keine Firmen. Also SAP kauft mal so ein Linux für 1 Milliarde. Aber das passiert da drüben in den USA jede Woche 2-mal oder 3-mal. Da hast du eben die Exits, dann kommt Geld zurück und dann wird das wieder reinvestiert. Das ist schon einfach echt ein komplett anderes Mindset, wie dort vorgegangen wird. Du hast keinen Datenschutz und GDPR in dem Sinne, sondern im Gegenteil, du kannst da erstmal ein bisschen machen. Wir haben die Ingredients, haben wir aber, ohne uns schlecht zu reden, du hast recht, wir haben die Universitäten, wir haben eigentlich jetzt mittlerweile genug, zumindest Frühphasenfinanzierung, es gibt immer diese Series B-Lücke, die jeder sagt, also wenn die Firma mal so 20, 30, 40 Millionen Umsatz macht und dann neues Geld braucht, auf einer vermutlich Milliardenbewertung oder hohen neunstelligen Bewertung, dass da uns die Geldgeber fehlen und da eben dann die Fidelities und Code2 und wie sie alle heißen aus den USA einspringen und letztlich dann die Wertschöpfung dort stattfindet, inklusive der RPO findet dann auch in den USA statt. Am Ende, warum? Am Ende ist es, wir müssen Mut haben und es einfach mal anfangen und zu machen. Und wir haben ja Beispiele, wo das funktioniert, nur noch zu wenige. Wir sind 10 Jahre hinten dran. Also ich glaube, der Senström Niklas also Ex-Skype-Gründer und jetzt Atomico, hat Atomico gegründet, einen der besten VC-Fonds, die wir in Europa sehen. Hat eine super Analyse dazu gemacht. Er meinte, pass auf, also Europe ist doch, wir sind einfach nur tatsächlich eine Dekade hinten dran. Diese ganze Digitalindustrie in den USA ist einfach früher gestartet und wir sind in allen KPIs, Number of Unicorns, Number of Engineers, bla bla bla, also Software Engineers, sind wir auf genau der gleichen Trajectory und wir werden sozusagen das gleiche Ökosystem hier bauen wie in den USA. Ich glaube einfach, dass wir ein bisschen gucken müssen, dass wir dann diese Pflanzen auch genug Raum geben. Und das könnte ja so eine Chance sein über Zölle oder irgendwas, dass man sagt, diese marktdominierende Stellung von einem Google, die kriegst du eben alleine nicht mehr gebrochen. Beziehungsweise die haben ja ganze Industrien kaputt gemacht. Von Idealo bis irgendwelche Maps-Produkte bis sozusagen, die haben ja alles aufgefressen. Und jetzt kommt keine andere mehr hoch. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht dann doch mal korrektiv eingreifen. Und ich bin nicht so der große Person, die ihn immer nach dem Start ruft. Aber das ist einfach, ich glaube, da hast du gegen Meta und Google und Apple schlechte Karten, sonst wenn wir das nicht versuchen, so ein bisschen zu regulieren.
Also die Janet von Fürstenberg, kennst du die? Ehemals
nicht persönlich, aber natürlich
La Familia, jetzt General Catalyst,
ja. Genau.
Die sagte diese Woche, dass...
Hast du getroffen?
Nee, ein Interview von ihr gelesen. Die sagte diese Woche, dass jetzt gerade eine Zeitenwende auch, was genau diese Digitalisierung angeht, stattfindet. Thema AI hat sie als Beispiel genannt und hat gesagt, 70% der weltweiten Paper on AI, also Research, Universitäten etc., sind von Europäern verfasst. Also die Forschung im AI-Bereich.
In welcher Sprache?
Englisch. Englisch.
Da würde ich krass dagegen halten. Also ich würde mal mindestens, also ich würde sagen, China muss doch, also ich kenne nur das andersrum, ne? Von Patents filed und so weiter. Da ist doch China in den Kernbereichen, die sie da vor 10 Jahren ausgerufen haben.
Also, nee.
Also Batterie. Okay,
ist jetzt Ihre Aussage.
Egal, auf jeden Fall, wir sind gut.
Lass uns gerne verifizieren. Und auch die Schlüsselrollen bei amerikanischen AI-Startups, ja, ob es OpenAI ist, ob es andere sind, die sind häufig besetzt durch Europäer und auch übrigens viele Deutsche. Und die sagen jetzt alle und entdecken einen europäischen Patriotismus für sich und kommen alle zurück nach Europa. Der Grund, warum sie damals in die USA gegangen sind, war wie immer mehr Geld, ja. Und merken jetzt aber, dass es da durch diese ganzen Sondervermögen, die in AI, die in Rüstung, die in andere Bereiche zur Verfügung stehen, hier Geld zur Verfügung steht, und kommen wir zurück. Und dieses Mantra, was wir in Deutschland gelernt haben, wir können Grundlagenforschung, aber keine Vermarktung, das scheint sich so ein bisschen zumindest aufzulösen.
Das können wir ja reimportieren.
Ja,
das wäre einmal. Ich hätte ja mal einen Vorschlag. Weißt du, was die Italiener gemacht haben?
Nee.
Die Italiener haben, also jetzt ein bisschen unscharf wahrscheinlich, genau so ist das Gesetz nicht, aber die haben gesagt, pass auf, wir haben relativ viel Brain Drain gehabt die letzten Jahre, vor allen Dingen in die EU rein. Gut ausgebildete Leute, viele davon Software-Engineers und so weiter, sind nach Deutschland zum Beispiel gezogen oder nach UK und das schwächt unsere Wirtschaft. Mhm. Also, wenn du zurückkommst nach Italien und jetzt, also ich kenne nur das Maximal-Ding, wenn du zurückkommst nach Italien, dort, ich glaube sogar mit deiner Familie, also du hast ein Kind, hast du 10 Jahre nur 10% Einkommenssteuer versus 40. Ja. Um eben zu sagen, ja, mit der Logik, wenn du dann einmal Wurzeln geschlagen hast dann, und hast diesen Tax-Benefit bekommen, dann wirst du eben natürlich dann, also hast die Net Revenue Retention geht dann hoch, du zahlst dann mehr Steuern irgendwann, aber das ist dann okay, du holst aber erstmal diese ganzen Talente zurück. Und ich glaube, so was Ähnliches könnten wir natürlich auch machen. Wir sind attraktiv, wir sind eine liberale, pluralistische Demokratie. Wir haben wunderschöne Länder hier in Europa und Deutschland an sich ist auch super schön. Also, genau, ja, in vielen Teilen zumindest, dass du in klare Incentive schaffen müsstest und vielleicht nicht so arg nur auf das patriotische Ziel, sondern einfach sagen, okay, du zahlst halt nur x Steuern. Finde ich einen extrem smarten Move der Italiener und es funktioniert. Also bei SumUp damals, als ich gearbeitet habe, sind 2 Kollegen haben das gemacht, haben gesagt, pass auf, kannst du nicht competen, weil natürlich auch, also Norditalien ist ja eine der wirtschaftsstärksten Regionen in Europa sowieso, ist jetzt nicht so, dass da alles nur Farmen gemacht wird in Mailand und Turin ist Hochindustrie, aber eben noch eine relativ schwache Digitalwirtschaft, und die alle zurückholen, und dann sollten wir das auf großer Basis eben auch machen mit den USA. Ich finde das schon schlau. Es wird halt daran scheitern, ja, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber da haben wir halt leider das falsche Neid-Mindset in diesem Land und das ist eben nicht klug. Wir schneiden uns ins eigene Fleisch. Wir sollten es aber machen und dann hätten wir auch den Knowledge-Transfer, den man braucht, um solche Firmen hier zu bauen. Da bin ich bei dir.
Ja, weiß ich nicht, ich glaube auch das ändert sich gerade, habe ich den Eindruck. Italien übrigens macht noch eine coole Sache und zwar kannst du da Häuser für 1 Euro kaufen. Und musst du die innerhalb von 3 Jahren renovieren und dann gehören die dir.
Ich hatte auch bei meiner Regelung mit der Einkommensteuer war auch irgendwas mit einem Haus. Ich glaube, wenn du dort wenn du dort Property kaufst, und das war vielleicht sogar in Verbindung mit diesem 1 Euro, dann hast du das auch und keine Familie mitziehst und kein Kind dort bekommst oder sowas, dann hast du 5 Jahre Tax Break, glaube ich.
Musst du Italiener sein oder kannst du...
Du musst italienischer, also meiner Ansicht nach musst du italienischer Staatsbürger sein. Es geht wirklich um die Diaspora. Es geht um, du bist Italiener, hast in Italien studiert, also ich glaube, es ist keine Bedingung, aber du kommst eben Bocconi, kommen sie alle her und dann holen sie die aus London und Berlin und Paris zurück, weil es gibt, also wie viel massiv gut ausgebildete Italiener habe ich mit denen gearbeitet.
In
also,
Berlin gibt es ja eine ganze Enklave.
Ja, Wahnsinn, ja. Total, also wahnsinnig gut ausgebildet und wirklich, also sowohl Software als auch businessseitig, also kann ich total verstehen, sollten wir vielleicht mal, also das wäre eine gute Maßnahme.
Ja. Wie kriegen wir jetzt den Weg wieder zu Mobility zurück? Ja,
kein Problem, du wolltest über Katy Perry sprechen, du bist großer Katy Perry-Fan, habe ich gehört.
Ich musste nur gestern so herzlich lachen, als dann die Nachrichten kamen, oder Montag, ich weiß nicht mehr genau, dass Katy Perry ins All geflogen ist mit der neuen Freundin von Jeff Bezos. Kann man sich auch alles nicht ausdenken, ist halt wirklich so only possible in the US.
Bei
dem ersten rein weiblichen Raumflug, ich weiß nicht, wer sonst noch mit dabei war, 2 andere Damen, offensichtlich, sie waren zu viert. Und das erste Kommentar, was irgendwie sehr präsent aus Deutschland kam, war, also der CO2-Abdruck von Katy Perry ist damit natürlich auch durch die Luft geschossen. Und zwar kam das von Ricarda Lang. Auch das wurde allerdings wieder relativiert, denn beim Raketenstart wird Sauerstoff und Wasserstoff verbrannt und wenn das passiert, entsteht Wasser. Ja?
aber wir sind uns einig, das ist nicht nachhaltig trotzdem. Also das stimmt, ja, die reine Abgase, aber also ich habe was Geiles gelesen dazu. Wir werden gecancelt. Also der ganze Ding wurde ja so ein bisschen gelabelt als auch so Female Empowerment. Ja. Und da schrieb eine Kommentatorin, also wirklich, das konterkariert Female Empowerment in einem Maße, das noch nicht da gewesen ist. Denn alle diese Damen sind nur bekannt, weil sie die Freundin von irgendeinem Milliardär sind.
Ja, außer Katy, ne?
Ja, genau. Das stimmt im Falle von Katy Perry nicht. Aber es wäre natürlich geiler, wenn du sagst so, Mia Murati, Gründerin von OpenAI, die Whitney Wolf, Gründerin von Bumble, also sozusagen die self-made female billionaires, ja, oder hundreds of millions, die machen das. Das wäre natürlich ultra geil. Nur die, Spoiler, die bauen halt Firmen und machen geile Sachen und machen nicht so einen PR-Stunt, wo sie sich in eine Kapsel setzen. Aber hey, ich hab auch geschmunzelt, als ich es gesehen habe. Die Bilder, wo sie da tanzen, also
meine, ist alles gut daran. Meine Frau setzt sich sehr ein für Female Empowerment. Das ist wirklich häufig ein Thema hier auch
in
zu Hause.
In der Raumfahrt.
Sie hat mir einfach nur gesagt, also sie findet es total weird, weil keine dieser Frauen hat den Flug selber bezahlt.
Sondern ja, das meine ich
das
sozusagen.
Das ist halt einfach mal alles bezahlt worden von Jeff. Ja,
ja genau. Du bist halt Buddy mit einem Old White Dude. Das hilft. Ja? Wie gesagt, ist ja auch. Ja. Alles gut daran. So, aber in der Welt der Mobilität ist natürlich noch einiges anderes passiert. Ich gucke mal in unsere Agenda rein. Und zwar:
Waymo,
Uber. Ja, ganz kurze: wir gehen jetzt nicht auf die neuesten Zahlen ein. Also, Waymo, alles super skalieren. Wir haben aber mal in einer der ersten Folgen länger diskutiert. Also, Waymo hat eine eigene App in San Francisco, damit sind sie gestartet. Und parallel gibt es immer diese Diskussion, wie sich ein Uber und ein Lyft in einer Welt mit autonom fahrenden Fahrzeugen bewegen. Braucht man die überhaupt noch?
Ja.
Ne? Also, weil ich ja gesagt habe, also du brauchst ja, um so einen Marktplatz zu betreiben, brauchst du Fragmentierung. Immer, du brauchst viele Anbieter, viele Abnehmer, weil nur dann wirst du benötigt. Wenn es aber jetzt nur Waymo gibt und die haben eine eigene App und auch einen besseren Service, warum würde man, also schneidest du nicht Uber die ganzen geilen Fahrten über Zeit weg, also vor allen Dingen Flughafen und solche Themen, sobald die da einen Flughafen fahren in San Francisco. Uber hingegen sagt genau das Gegenteil, sagt, hey, keiner kann sich leisten, eine AV-Flotte vorzuhalten bei den jetzigen Kosten, die den ganzen Peak-Demand und sowas mitnimmt. Sondern das funktioniert nur in unserem Modell, wo letztlich die Kosten für die Autos von unseren Fahrern getragen werden, wenn die nicht benutzt werden. Die fahren halt dann einfach nach Hause, gehen einkaufen und wenn dann Peak-Demand ist und auch die Preise hochgehen, dann schalten sie sich aufs Netzwerk dazu und du hast genug Liquidität und kannst eben innerhalb von 3 bis 5 Minuten abgeholt werden. Und das kann man mathematisch relativ leicht berechnen, wenn du einfach, ne, das würde ein Google niemals finanziert bekommen. Die würden ja, die brauchen das Delta zwischen Lowest und Highest Demand ist irgendwie 5 oder 10x. Also sozusagen, du müsstest, also tausende Fahrzeuge würden umsonst rumstehen für eine gewisse Großteil der Woche, um dann an 3 Tagen am Morgen oder am Abend das ausgleichen zu können. Also es ist beides, ich glaube an beiden ist das Wahres dran. Jetzt sind sie in Austin gestartet, nur mit Uber und haben dort massiven Erfolg. Also sozusagen der Ramp-up von Waymo in Austin ist irgendwie 3-mal schneller als in San Francisco. Angeblich 20% Market Share in Austin, dann mit einem Sternchen versehen, in dem kleinen Gebiet, in dem sie operieren. Da gibt es jetzt irgendwie ein paar Blog-Einträge zu, dass diese Berechnung nicht sauber ist, beziehungsweise schon ein Marketing-Stunt. Also 20% nach irgendwie 8 Wochen wäre unfassbar viel Market-Share. Aber irgendeiner hat nochmal durchgerechnet, auf ganz Austin runtergebrochen, wären es immer noch 6-8%, was ein riesiger Erfolg ist. Das wiederum heißt, Waymo kann sehr, sehr, sehr viel schneller skalieren, wenn sie die Liquidität nutzen von Uber. Und das wiederum zeigt ja, dass die Plattform dann Uber doch schon so einen Mehrwert bietet, dass sie überleben und die Marge behalten. Weil meine These ist ja weiterhin, mittelfristig wird Uber einfach Marge abgeben müssen, weil Waymo sagt, ich krieg einfach nicht, du kriegst nicht die gleiche Take-Rate mehr. Die Leute wollen ja meine Autos unbedingt haben.
Ja.
Und du diskutierst dann eben nicht mit 100.000 individuellen Fahrern, die du gängeln kannst, sondern Waymo wird einfach sagen, nett. Dann mache ich es nicht mehr oder ich mache es mit Lyft oder ich mache es alleine.
Nee.
Also das fand ich zumindest interessant, dass kurzfristig die Uber-These gestützt ist dass, und deine vor allen Dingen, um das mal klar zu sagen, dass hey, du brauchst diesen Marktplatz und Uber ohne Uber wird es keinen Rollout mit Waymo geben und Waymo braucht die mindestens so sehr wie umgekehrt.
Das hat auch der ehemalige Technikchef von Car2Go, kennst du vielleicht noch, aus Stuttgart, ja, bist du ja gerade. Der William Knapp ist ein Amerikaner. Ist jetzt
typisch Stuttgarter Name.
Ja, genau.
Ja.
Auch bekannt als Bill. Der hat das quasi von der Pike bis zum Ende gemacht und ist jetzt wieder zurück in den USA. Hat jetzt vor kurzem das erste Mal ist er mit einem Waymo gefahren und hat von sich aus gesagt, also erstens die These, dass du den Marktplatz, also die Connection zum Kunden halten musst, wird er nach wie vor unterschreiben. Zweitens, sobald AV funktioniert, und das hat Austin jetzt gezeigt, oder Waymo in Austin und in anderen Orten, auch San Francisco, wird, wenn du die Wahl hast zwischen fahrerlosem oder Fahrerfahrzeug, wirst du immer das Fahrerlose nehmen.
100%.
Weil es einfach intimer ist. Ja? Also du kannst dein eigenes Ding machen, du brauchst dich nicht austauschen mit Sachen, mit wildfremden Leuten, bist auf einem kleinen, confineden Raum und wirst dafür auch immer ein Premium zahlen. Das heißt, in der Übergangszeit wird AV vor allen Dingen Premium-Feature sein, die Uber und auch Lyft und andere Anbieter dann auch auf den Markt bringen können.
Beste Feature, Waymo Kit. Ne? Also bis jetzt, glaube ich, war es in Terms and Conditions verboten. Du durftest unter 14, glaube ich, nicht fahren oder so alleine. Mhm. Aber in San Francisco angeblich siehst du irgendwie zu, ich sag mal so, Football-Hour-Zeiten, also wenn die halt zum Sport müssen oder auch zur Schule morgens, massiv viele Kinder mit einem Waymo fahren.
Buchen das, halt sagen, die, hey, buchen das die Eltern? Oder buchen das
buchen dann die Eltern, genau. Ja. Das ist sozusagen so ein bisschen illegal. Das buchen die Eltern dann und zahlen es, setzen aber ihr Kind rein.
Mhm.
Also A, ist das Vertrauen offensichtlich groß in die Technologie und B, sagt man, wenn man, also...
Das ist natürlich geil. Ne,
auch wenn, es ist eine Nicht-Zero-Chance, dass deinem Kind halt was passiert, wenn da jemand drin sitzt. Die ist nicht besonders hoch.
Nee, aber ja, die ist wahrscheinlich
genauso hoch. Allermeisten Menschen auf der Welt. Nee, ich meine auch die Person, die mitfährt, weil die alle einfach ordentliche Menschen sind und keinem Kind was tun wollen. Ja. Aber sie ist eben nicht null. Und um das auf null zu drücken, zumindest das Risiko, dass du entführt wirst, in Anführungsstrichen, dann nimmst du einen Waymo.
Ja.
Und das macht ehrlicherweise total Sinn.
Ja, auf Frauen, das war ja immer ein Riesenthema.
Ne? Frauen dasselbe, ja klar. Ich meine, guck die ganzen Prozesse an. Ich glaube, London hat es ja mal gebannt, Uber eine Zeit lang auch und so, weil es einfach... weil es einfach unsicher ist. Und wo viele Menschen auf viele Menschen treffen, passieren eben leider auch Verbrechen. Und leider sehr oft vor allen Dingen gegen Frauen und Kinder. Das ist halt echt, ja, das ist halt leider so. Und ich glaube, da geht AV gut rein. So, das war Waymo Uber ganz kurz. Dann haben wir, es gibt eine Firma, die heißt Kodiak, auch in San Francisco. Die bauen autonom fahrende Trucks. Damit haben die angefangen. Sind dann aber, weil das schon sehr schwierig ist, und sehr kostenintensiv vor allen Dingen, die Modelle dafür zu trainieren, sind ein bisschen umgeschwenkt auf sozusagen andere Bereiche, nämlich Minenfahrzeuge und Aufträge für das Department of Defense, also sozusagen die Jeeps autonom fahren lassen zur Frontlinie. Warum schwenkt man um? Weil das natürlich regulatorisch sehr, 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 sehr viel einfacher ist. Also eine Mine ist oftmals Privatgelände. Also da gilt jetzt nicht die StVO. B, hast du dort keine Fußgänger, Gegenverkehr, Radfahrer und so weiter, sondern das sind eben auch nur andere Minenfahrzeuge. Das heißt, es ist deutlich, deutlich leichter, dort einen Sicherheitscase nachzuweisen für deine Fahrzeuge. Naja, long story short, waren lange auf Kapitalsuche und haben jetzt tatsächlich geschafft, einen 2,5 Milliarden Dollar IPO hinzubekommen via eines Specs. Das ist die News und das wäre...
Der Spec in den USA oder wo?
USA, genau, die nehmen, glaube ich, nochmal... Ich habe nicht genau gelesen. Also ich glaube, sie nehmen nochmal 100, 150 Millionen Dollar auf, weil sie brauchen weiterhin Kapital. Aber das ist natürlich ein für die Industrie ein wahnsinniger Schritt. Also wir haben Aurora, die bauen autonom fahrende Trucks, aber wirklich für den Highway, also zwischen den... Hauptlinie zwischen den Lagern. Die wollen ja diesen Monat live gehen mit dem ersten Truck, let's see. Die sind an der Börse, die sind mit knapp 12 Milliarden bewertet immer noch oder 10 bis 12 Milliarden, was steep ist, ne? Die haben ja noch keinen Umsatz. Und jetzt ist Kodiak der zweite. Ich gucke da natürlich aus persönlichem Interesse drauf, weil wir investiert sind in Waabi. Aus meiner Sicht tatsächlich die beste Technologie für autonomes Trucking, aber das wird die Zeit zeigen. Insofern ist das für uns als VC natürlich gut, wenn du publicly listed Comps hast, also Comparables hast, weil natürlich du dann vermeintlich ablesen kannst, was dein Investment auch wert ist. Ja? Und da, das würde uns freuen. Also sozusagen, wenn Waabi ähnlich bewertet wird wie jetzt, sagen wir mal, ein Aurora mit 10 bis 12 Milliarden, gebe ich eine Currywurst aus beim nächsten Mal, wenn wir uns
sehen. Ja, geil. Drück die Daumen.
Deswegen interessiert uns das. Also da bewegt sich ein bisschen was und der Stockmarket ist anscheinend doch nicht total tot, beziehungsweise ich glaube, das ist ein bisschen durch die Not getrieben. Die brauchten halt Geld, die gehen da jetzt raus. Finde ich total mutig. Alles Gute für das Team. CTO ist ein Österreicher. Richtig, richtig guter Typ. Wirklich unfassbar smart. Also ich wünsche denen ganz viel Erfolg.
Ja, cool. Ich gucke mal auf Uhr. Wollen wir noch ein Thema mehr machen?
Nö, gar nicht. Oder?
Slate oder Poster?
Können wir beim nächsten Mal machen.
Ja?
Ja, finde ich schon. Slate, neues EV. Also ich habe es auch nicht verstanden, was da gebaut wird, ehrlich gesagt.
Ist spannend, weil es ist auch ein Spin-Out aus Rivian. Habt ihr bei VW indirekt was mit zu tun?
Ich finde immer gut, dass du sagst, ihr bei VW. Wirklich?
Also ihr,
ich glaube, du hast mehr Infos über VW als ich.
Ich gucke dabei Richtung Norden, weißt du? Also Richtung Wolfsburg.
Ah, das ist, Richtung.
Ja, genau. Also.
Wop.
Ja, dann lass uns so Light-EVs und so, da habe ich auch so zwei, drei Sachen sozusagen.
Ich glaube, da führst du dann durch die Folge. Hast ja auch irgendwie eigene Investments da in dem Bereich und kannst vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, was da irgendwie relevant ist, worauf man guckt, auch als Investor und warum man auf die wirklich wahnsinnige Idee kommt, Autos bauen zu wollen. Egal, ob sie elektrisch sind oder nicht. Ich meine, da musst du schon, das ist schon ein Grad an Wahnsinn, den du mir erklären musst.
Ja. Was machst du Ostern?
Ich erspare mir jetzt alle wirklich alte Herrenwitze in Bezug auf sozusagen, was man da sucht.
Ja.
Aber ich, meine Kinder kommen wieder, da lacht er schon wieder, meine Kinder kommen wieder, ich fahre zu meinen Eltern ins wunderschöne Bad Kissingen mit dem Zug, weil ich als Mobility-Investor, ich habe ja kein Auto, ich habe ja mein Auto verkauft vor 2 Monaten.
Sauber.
Und laufe seitdem.
Ja, muss das sein.
Das ist ja mega gut.
Fährst keinen Roller oder so?
Ich fahre manchmal Fahrrad, aber ich bin mal beinahe gestorben beim Fahrradfahren. Also die meiste Zeit fahre ich jetzt Schienenersatzverkehr, weil auch die Tram nicht funktioniert, wo ich wohne.
Ja.
Also ich habe wirklich weite Wege. Ich fahre zu meinen Eltern und werde dann dort sozusagen meine Schwestern kommen, meine Neffe, Nichte kommen und so weiter. Und dann hast du die ganze bucklige Verwandtschaft da und wir werden da einfach ein bisschen Zeit im Grünen verbringen, weil meine Eltern das Elternhaus meines Vaters umgebaut haben, ein altes Bauernhaus. Und das ist riesig, da fließt ein Fluss durch das Grundstück und da werden wir einfach, glaube ich, die Kinder werden am Handy hängen und wir gehen spazieren. Ich glaube, das ist die ehrlichste Zusammenfassung, wie es genau laufen wird. Aber so, das werde ich machen. Hast du Pläne?
Same, ja. Wir essen und sitzen und spielen. Das wird.
Auch was spielt ihr? Was sind die Spiele bei euch zu Hause?
Ja, irgendwas mit sich gegenseitig verkloppen, nehme ich an. Ja?
Und dann das kenne ich auch.
Mit oder ohne Hilfsmittel. Das ist häufig das, was am Ende eng bleibt.
Das ist sehr gut. Wir machen immer noch Mutprobe. Da fließt ein Bach durch das Grundstück und das ist wirklich einfach mal, das kommt, also nicht vom Gletscher, da gibt es keinen Gletscher, aber es kommt vom Kreuzberg oben. Das ist so 1000 Meter hoch und das Wasser ist, kein Witz, auch im Sommer, 5-6 Grad kalt, weil es so schnell fließt. Und da gehen wir immer dann morgens im Schlüppi sozusagen, legen wir uns in diesen Bach rein und erfrieren fast. Und das finden meine Söhne in meinem Alter vor allen Dingen ganz schnell Selfies machen danach. Du siehst nochmal aus wie 30.
Ja, und ist auch
ganz kurz,
ist
auch also gut dein
gegen
Gesicht.
Ja.
Ja, du bist einfach sozusagen ganz kurz, hast du keine Falten und danach wirst du sehr, sehr müde.
Im Gesicht meinst du natürlich, ja.
Ja, genau. Witzig im Gesicht. Es ging um die Augenringe.
Ja, genau.
Das ist ja wirklich eine schlüpfrige Folge, die wir hier aufnehmen. So, ich gucke auf die Zeit. Wir haben es geschafft, 56 Minuten. Ich finde es richtig gut, mit dir zu reden. Ich freue mich, dass es dich gibt, lieber Michel. Und wir hören uns gleich nochmal bei einem privaten Telefonat, wo ich dir alle schmutzigen Details erkenne. Oh! Ich habe einen neuen Lieblingswitz.
Ja, hau raus.
Was ist weiß und versaut dir das Mittagessen?
Parmesan.
Lawine.
Ja.
So, jetzt mal Schluss. Küss die Hand.
Ja.
Auf Wiedersehen.
Es war meine Freude.
Bye bye.
Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.